SWR Kultur Hörbuch.
Der große Schlaf von Raymond Chandler. Es liest Heinz Baumann. Folge 2.
Regen füllte die Gossen und spritzte kniehoch vom Pflaster. Große Bullen in Ölhäuten, die wie Pistolenläufe glänzten, schleppten zu ihrem größten Vergnügen kichernde Mädchen über breite Lachen. Der Regen trommelte schwer aufs Wagendach und durchs Verdeck begann es zu tröpfeln. Eine Wasserpfütze vor meinem Sitz diente mir als Fußbad. Es war noch zu früh im Herbst für so einen Regen. Ich kämpfte mich in meinen Trenchcoat und sprintete zum nächsten Drugstore und holte mir eine halbe Buddel Whisky. Zurück im Wagen konsumierte ich genug, um mich warm und bei Laune zu halten. Ich parkte schon lange über die Zeit, aber die Bullen waren zu sehr mit den Mädchen und mit ihren Trillerpfeifen beschäftigt, um sich darum zu kümmern. Trotz des Regens, oder vielleicht gerade deshalb, war bei Geiger allerhand los. Vorm Laden hielten sehr schicke Wagen und sehr schicke Leute gingen mit Päckchen ein und aus. Es waren nicht nur Männer. Gegen 4 Uhr tauchte er auf. Ein cremefarbener Sportwagen stoppte vorm Geschäft und ich bekam einen flüchtigen Eindruck von dem fetten Gesicht und dem Charlie-Chan-Bärtchen, als er heraussprang und im Laden verschwand. Er war ohne Hut und trug einen grünledernen Regenmantel mit Gürtel. Sein Glasauge konnte ich aus der Entfernung nicht sehen. Ein großer und sehr gut aussehender Junge in Weste kam aus dem Laden und fuhr den Sportwagen um die Ecke und kam zu Fuß zurück. Sein glänzendes schwarzes Haar war klatschnass vom Regen. Eine weitere Stunde verging. Es wurde dunkel und die regentrüben Lichter spiegelten sich auf der schwarzen Straße. Straßenbahnwagen klingelten durcheinander. Gegen 5.15 Uhr kam der große Junge mit der Weste mit einem Regenschirm aus Geigers Geschäft und holte den cremefarbenen Sportwagen. Als er damit vorfuhr, kam Geiger heraus und der große Junge hielt ihm den Regenschirm über den bloßen Kopf. Er klappte ihn zu, schüttelte ihn ab und reichte ihn in den Wagen. Er sprang zurück in den Laden. Ich startete meinen Motor. Der Sportwagen fuhr westwärts auf dem Boulevard, sodass ich links abbiegen und mir einen Haufen Feinde machen musste, darunter einen Straßenbahnfahrer, der seinen Kopf in den Regen streckte, um mich anzubelfern. Ich war 2 Blocks hinter dem Sportwagen, bevor ich in seine Fahrspur gelangte. Ich konnte nur hoffen, dass Geiger nach Hause fuhr. Ich hatte ihn 2 oder 3 Mal im Blickfeld und machte ihn dann aus, als er nördlich in den Laurel Canyon Drive einbog. Auf halber Steigung bog er nach links in den kurvigen Streifen nassen Asphalts, der Laverne Terrace hieß. Es war eine schmale Straße mit einer hohen Böschung auf der einen Seite und vereinzelten Wochenendhäuschen auf der anderen. Sie waren so gebaut, dass ihre Dächer nicht sehr weit über das Straßenniveau hinausragten. Ihre Vorderfenster lagen hinter Hecken und Sträuchern versteckt. Von regennassen Bäumen triefte es übers ganze Gelände. Geiger hatte seine Scheinwerfer an. Ich nicht. Ich beschleunigte und überholte ihn in einer Kurve, merkte mir im Vorbeifahren eine Hausnummer und wendete am Ende des Wohnviertels. Er hatte schon angehalten. Seine Scheinwerfer strahlten scharf hinab auf die Garage eines kleinen Hauses mit einer geschnittenen Buchsbaumhecke, die so angelegt war, dass sie die Haustür völlig verbarg. Ich beobachtete ihn, wie er unter seinem Regenschirm aus der Garage kam und durch die Hecke zum Haus ging. Er benahm sich nicht so, als ob er sich beschattet fühlte. Im Haus ging Licht an. Ich rollte abwärts zum Nachbarhaus. Ich parkte, lüftete das Cabrio aus, nahm einen Schluck aus der Pulle und saß da. Ich wusste nicht, was ich hier wollte, aber etwas sagte mir, warte. Eine weitere Legion träger Minuten zog vorbei. 2 Wagen kamen den Berg herauf und fuhren über den Kamm. Es schien eine sehr stille Straße zu sein. Kurz nach 6 tauchten wieder helle Scheinwerfer im strömenden Regen auf. Es war inzwischen stockfinster. Ein Wagen bremste und hielt vor Geigers Haus. Die Glühfäden seiner Lampen leuchteten schwach und erloschen. Die Tür ging auf, eine Frau stieg aus. Eine kleine, schlanke Frau mit Wanderhut und durchsichtigem Regenmantel. Sie ging durchs Buchsbaumlabyrinth. Ganz leise ein Klingeln, ein Licht im Regen, eine Tür, die ins Schloss fiel. Stille. Ich langte meine Taschenlampe aus dem Handschuhfach und ging hinunter und sah mir den Wagen an. Es war ein Packard-Cabrio, Kastanien oder dunkelbraun. Das linke Fenster war unten. Ich tastete nach der Zulassungskarte und ließ Licht darauf fallen. Sie lautete auf Carmen Sternwood, 3765 Alta Brea Crescent, West Hollywood. Ich ging wieder zurück zu meinem Wagen und saß und saß. Vom Dach tröpfelte es auf meine Knie, mein Magen brannte vom Whisky. Kein Wagen kam mehr den Berg herauf. Kein Licht ging an im Haus, vor dem ich parkte. Eine hübsche Gegend schien mir, für schlechte Gewohnheiten. Um 7.20 Uhr brach wie das Zucken eines Sommerblitzes ein einziger Strahl harten weißen Lichts aus Geigers Haus. Als die Dunkelheit es wieder einhüllte und verschlang, echote ein dünner, heller Schrei heraus und verlor sich in den regendurchtränkten Bäumen. Ich war aus dem Wagen und schon unterwegs, bevor das Echo erstarb. Es war keine Angst in dem Schrei gewesen. Er klang halb nach freudigem Schreck, ein Quäntchen Trunkenheit, einer Spur puren Irrsinns. Es war ein widerlicher Schrei. Ich musste dabei an Männer in Weiß denken, an vergitterte Fenster und harte, schmale Pritschen, an denen lederne Hand- und Fußriemen befestigt waren. In Geigers Schlupfwinkel war es wieder völlig still, als ich die Heckenpforte erreichte und um den Vorsprung wetzte, der die Haustür verbarg. Ein eiserner Ring in einem Löwenmaul diente als Klopfer. Ich griff danach, hatte ihn in der Hand. Genau im selben Moment, so als hätte jemand nur darauf gewartet, dröhnten drei Schüsse im Haus. Ich hörte einen Laut, der nach einem langen, rauen Seufzer klang. Dann ein weicher, plumpsender Fall. Und dann eilige Schritte im Haus. Sie gingen weg. Vor der Tür lag ein schmaler Gang, ähnlich dem Steg über einem Wasserlauf, der den Graben zwischen Hauswand und Böschung überdeckte. Es gab keine Veranda, keinen festen Boden, keinen Weg, um zur Rückseite zu gelangen. Der Hintereingang befand sich über einer Flucht von Holzstufen, die vom unteren Verlauf der Serpentinenstraßen heraufkamen. Ich wusste das, weil ich auf den Stufen Schritte hörte, die treppab trappelten. Dann hörte ich das jähe Aufheulen eines startenden Wagens. Es verlor sich rasch in der Ferne. Ich glaubte noch einen zweiten Wagen zu hören, war aber nicht sicher. Das Haus vor mir lag still wie eine Gruft. Ich hatte keine Eile. Was da drin war, war drin. Ich kletterte auf das Geländer am Laufsteg und lehnte mich weit über zur gardinenverhangenen, doch jalousielosen Glastür und versuchte durch den Spalt zu gucken, wo die Gardinen zusammenkamen. Ich sah Lampenlicht auf einer Wand und das Ende eines Bücherschranks. Ich sprang zurück auf den Steg und nahm weit von der Hecke aus Anlauf und rammte die Haustür mit der harten Schulter. Das war Blödsinn. So ungefähr der einzige Teil an einem kalifornischen Haus, durch den man keinen Fuß kriegt, ist die Haustür. Das brachte mir nur eine wunde Schulter und einen Wutanfall. Ich kletterte wieder übers Geländer und trat die Glastür ein, benutzte meinen Hut als Handschuh und zog das meiste von der unteren, kleineren Scheibe heraus. Ich konnte jetzt hineingreifen und den Riegel ziehen, der die Tür an der Schwelle befestigte. Der Rest war leicht. Einen oberen Riegel gab es nicht. Die Tür gab nach. Ich stieg hinein und schob mir die Gardinen vom Gesicht. Keinen der beiden Menschen im Raum scherte es, wie ich hereinkam, obwohl nur einer von ihnen tot war. Es war ein weiter Raum, so weit wie das ganze Haus. Er hatte eine niedrige Balkendecke und braune Gipswände, dicht behängt mit chinesischen Stickereien und chinesischen und japanischen Stichen in gemaserten Holzrahmen. Es gab niedrige Bücherregale, es gab einen dicken, rosafarbenen chinesischen Teppich, in dem sich ein Ziesel eine Woche lang hätte verkriechen können, ohne dass seine Nase zum Vorschein gekommen wäre. Da waren Sitzkissen und verstreut umherliegende Seidenreste, als ob der, der hier wohnte, immer so ein Fätzchen in Reichnähe bräuchte, um danach grapschen zu können. Da war ein breiter, niedriger Divan mit antiker Rosentapisserie, ein Haufen Kleider lag darauf, unter anderem lila Seidenwäsche. Auf einem Sockel stand eine große, geschnitzte Lampe, zwei weitere Stehlampen hatten jadegrüne Schirme und lange Quasten. Da war ein schwarzer Schreibtisch mit geschnitzten Ungeheuern an den Ecken und dahinter ein gelbes Seidenkissen auf einem schwarzpolierten Stuhl mit geschnitzter Arm- und Rückenlehne. Im Raum hing ein komisches Gemisch von Düften, unter denen im Augenblick der beißende Geruch von Schießpulver und das ekelhafte Aroma von Äther hervorstachen. Auf einer Art niedrigem Podium am einen Ende des Raumes stand ein hochlehniger Tickholzsessel. Darin saß Miss Carmen Sternwood auf einem orangenen Fransenschal. Sie saß sehr gerade, die Hände auf den Armlehnen, die Knie eng zusammen, den Körper steif aufrecht in der Pose einer ägyptischen Göttin, das Kinn erhoben, die Lippen über ihren kleinen, hell schimmernden Zähnen geteilt. Ihre Augen waren weit geöffnet. Das dunkle Schiefergrau der Iris hatte die Pupille verschlungen. Es waren irre Augen. Sie schien bewusstlos zu sein, aber sie hatte nicht die Haltung einer Bewusstlosen. Sie sah aus, als täte sie im Geist etwas sehr Wichtiges und täte es sehr gut. Aus ihrem Mund kam ein dünn kichernder Laut, der ihren Gesichtsausdruck weder veränderte noch ihre Lippen bewegte. Sie trug ein paar lange Jade-Ohrringe. Es waren hübsche Ohrringe und sie hatten sicherlich etliche $100 gekostet. Sonst trug sie nichts. Sie hatte einen prächtigen Körper, Klein, geschmeidig, fest, kräftig, wohlgerundet. Ihre Haut im Lampenlicht hatte den schimmernden Glanz einer Perle. Ihre Beine hatten nicht ganz den verruchten Reiz von Mrs. Regans Beinen, aber sie waren sehr hübsch. Ich besah mir das Mädchen ohne Verlegenheit oder Gier. Als nacktes Mädchen existierte sie in diesem Raum überhaupt nicht. Sie war nichts als süchtig. Für mich war sie einfach nur süchtig. Ich hörte auf, sie anzusehen und sah auf Geiger. Er lag mit dem Rücken auf dem Boden hinter dem Rand des chinesischen Teppichs vor einem Ding, das wie ein Totempfahl aussah. Das Ding hatte das Profil eines Adlers und sein großes, rundes Auge war eine Kameralinse. Die Linse zielte auf das nackte Mädchen im Sessel. Eine ausgebrannte Blitzlichtbirne war seitlich in den Totempfahl geklemmt. Geiger trug chinesische Pantoffeln mit dicken Filzsohlen. Seine Beine steckten in einem schwarzen Seidenpyjama und seine obere Hälfte trug eine chinesisch bestickte Jacke, die vorn fast nur aus Blut bestand. Sein Glasauge blinkte hell zu mir auf und war bei weitem das Lebendigste an ihm. Es war klar, keiner der drei von mir gehörten Schüsse hatte ihn verfehlt. Er war sehr tot. Das Blitzlicht war der Strahl, den ich gesehen hatte. Der irre Schrei darauf war die Reaktion des gedoppten, nackten Mädchens gewesen. Die drei Schüsse waren der Einfall von einem, der den Dingen eine neue Wendung geben wollte. Der Einfall jenes Knaben, der über die Hintertreppe entwischt und in einen Wagen gehechtet und davongerast war. Ich konnte ihm seinen Standpunkt nachfühlen. Zwei zarte, goldgeäderte Gläser standen noch auf einem rot lackierten Tablett am Rand des schwarzen Schreibtisches. Daneben stand ein Boxbeutel mit brauner Flüssigkeit. Ich nahm den Stöpsel heraus und schnupperte daran. Es roch nach Äther oder Ähnlichem, vielleicht Laudanum. Ich hatte diese Mixtur nie probiert, aber in Geigers Menage schien sie sehr gut zu passen. Ich lauschte dem Regen, wie er auf das Dach und die Nordfenster schlug. Sonst kein Laut, kein Wagen, keine Sirene, nur der trommelnde Regen. Ich ging hinüber zum Divan und schälte mich aus meinem Trenchcoat und wühlte in den Kleidern des Mädchens. Ich fand ein hellgrünes, grob wollenes Pulloverkleid mit Halbärmeln. Mit dem würde ich schon fertig werden. Ich entschloss mich, ihre Unterwäsche beiseite zu lassen, nicht aus Zartgefühl, sondern weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich ihr das Höschen anzog und den Büstenhalter zuhakte. Ich trug das Kleid hinüber zum Dicksessel auf dem Podium. Auch Miss Sternwood roch meterweit nach Äther. Sie gab immer noch das dünne Kichern von sich und ein bisschen Spucke sabberte ihr übers Kinn. Ich schlug ihr ins Gesicht. Sie blinzelte und hörte auf zu kichern. Ich schlug nochmal zu. »Auf geht's«, sagte ich Mutter, »jetzt sind wir schön brav und ziehen uns an.« Sie gaffte zu mir auf, ihre schiefergrauen Augen waren leer wie Löcher in einer Maske. »Lass sie mich zufrieden«, sagte sie. »Ich hau dir noch ein paar runter.« Die Schläge kümmerten sie nicht. Sie war noch immer hinüber. Ich machte mich mit dem Kleid ans Werk. Auch das störte sie nicht. Sie ließ mich ihre Arme hochheben und spreizte dabei weit ihre Finger, als wäre das besonders komisch. Ich bekam ihre Hände durch die Ärmel, zog ihr das Kleid über den Rücken und stellte sie auf die Füße. Sie fiel mir kichernd in die Arme. Ich setzte sie wieder in den Sessel und zog ihr Strümpfe und Schuhe an. »Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren«, sagte ich. »Schön spazieren gehen wir jetzt.« Wir spazierten los. Die Hälfte der Zeit baumelten mir ihre Ohrringe auf der Brust und die andere Hälfte machten wir einträchtig wie zwei Balletttänzer unsere Spagate. Wir spazierten zu Geigers Leiche hin und wieder zurück. Ich wollte, dass sie ihn ansah. Sie fand ihn süß. Sie kicherte und wollte es mir sagen, aber sie blubberte nur. Ich spazierte mit ihr zum Divan und legte sie lang. Sie hickste zweimal, kicherte ein bisschen und schlief ein. Ich stopfte ihre Sachen in meine Taschen und trat hinter das Totempfahl-Dings da. Die Kamera war tatsächlich innen einmontiert. Aber was fehlte, war die Plattenkassette. Ich sah mich auf dem Fußboden um, weil er sie ja herausgenommen haben konnte, bevor er erschossen wurde. Keine Kassette. Ich ergriff seine schlaffe, eiskalte Hand und rollte ihn etwas herum. Keine Kassette. Das gefiel mir nicht. Ich ging in die Diele hinter dem Raum und durchsuchte das Haus. Rechts waren ein Badezimmer und eine verschlossene Tür, eine Küche nach hinten. Das Küchenfenster war aufgebrochen, das Fliegengitter war weg und im Rahmen sah ich die Stelle, wo der Haken herausgerissen worden war. Die Hintertür war unverschlossen. Ich ließ sie so und blickte in das Schlafzimmer auf der linken Dielenseite. Es war schick, niedlich, weibisch. Auf dem Bett lag eine Volantdecke. Auf dem Toilettentisch mit dreiteiligem Spiegel standen Flakons, daneben lagen ein Taschentuch, ein paar lose Münzen, Herrenhaarbürsten, ein Schlüsselbund. Im Wandschrank hing Männerkleidung. Unter dem Rüschensaum der Bettdecke standen Männerpantoffeln. Mr. Geigers Zimmer. Ich nahm den Schlüsselbund mit in den Wohnraum und machte mich an den Schreibtisch. Im tiefen Schubfach war eine verschlossene Stahlkassette. Ich probierte einen der Schlüssel. Es war nichts weiter drin als ein blaues Lederbuch mit einem Index und viel Geheimschrift, in den gleichen schrägen Druckbuchstaben wie im Brief an General Sternwood. Ich steckte das Notizbuch in die Tasche, wischte die Stahlkassette ab, wo ich sie berührt hatte, schloss den Schreibtisch zu, steckte die Schlüssel ein, stellte den Gasbrenner im Kamin ab, wickelte mich in meinen Mantel und versuchte, Miss Sternwood wachzurütteln. Nichts zu machen. Ich stülpte ihr den Wanderhut auf den Kopf und packte sie in ihren Mantel und trug sie hinaus zu ihrem Wagen. Ich ging zurück und machte alle Lichter aus und die Haustür zu, kramte ihre Schlüssel aus der Handtasche und startete den Packard. Ohne Licht fuhren wir den Berg hinunter. Es waren keine 10 Minuten bis Alta Brea Crescent zu fahren. Carmen verbrachte sie schnarchend und blies mir Äther ins Gesicht. Ich konnte ihren Kopf nicht von meiner Schulter kriegen. Immerhin legte sie ihn mir nicht in den Schoß. Aus dem bleigefassten Fensterchen in der Seitentür des Sternwoodschen Hauses drang gedämpftes Licht. Ich stoppte den Packard vorm Portal und leerte meine Taschen auf den Sitz. Das Mädchen schnarchte in der Ecke, den Hut liederlich auf der Nase, die Hände schlaff in den Falten des Regenmantels. Ich stieg aus und klingelte. Langsam, wie aus weiter, öder Ferne, kamen Schritte. Die Tür öffnete sich und der aufrechte, silberhaarige Butler blickte mich an. Das Licht der Halle verwandelte sein Haar in einen heiligen Schein. Er sagte höflich, »Guten Abend, Sir«, und blickte an mir vorbei auf den Packard. Seine Augen kamen zurück, um in meine zu schauen. »Ist Mrs. Regan zu Hause?« »Nein, Sir.« »Der General schläft, hoffe ich.« »Ja, am Abend schläft er immer am besten.« »Was ist mit Mrs. Regans Mädchen?« »Mathilda, sie ist da, Sir.« »Holen Sie sie lieber runter. Wir brauchen eine Frauenhand. Sehen Sie mal den Wagen, dann wissen Sie, warum.« Er sah in den Wagen. Er kam zurück. »Ich verstehe«, sagte er. »Ich hole Mathilda.« »Mathilda wird dir schon helfen«, sagte ich. »Wir alle versuchen, ihr zu helfen«, sagte er. »Daran haben Sie sicher schon Übungen«, sagte ich. Dazu hatte er nichts zu sagen. »Na, gute Nacht«, sagte ich. »Alles Weitere überlasse ich Ihnen.« »Sehr wohl, Sir. Darf ich Ihnen eine Droschke rufen?« »Entschieden nicht«, sagte ich. »Tatsächlich bin ich ja gar nicht hier. Das bilden Sie sich nur ein.« Darauf lächelte er. Er verneigte sich leicht und ich wandte mich um und ging die Auffahrt hinunter und zum Tor hinaus. 10 Blocks bergab auf gewundenen, kurvigen, regennassen Straßen unter stetig tropfenden Bäumen, vorbei an den erleuchteten Fenstern hoher Häuser, auf gespenstisch weiten Flächen, schemenhaften Massen und Dächern und Giebeln und erleuchteten Fenstern hoch oben am Berg, fern und unerreichbar, gleich Hexenhäusern im Wald. Ich kam schließlich zu einer in Lichtverschwendung ergleißenden Tankstelle, in der ein gelangweilter Tankwart mit weißem Schiffchen und dunkelblauer Windjacke hinter beschlagenem Glas krumm auf einem Hocker saß und seine Zeitung las. Ich wollte schon hinein, dann ging ich weiter. Ich war schon so nass, nasser ging's nicht. Und in so einer Nacht wächst dir ein Bart, bis ein Taxi kommt. Und Taxifahrer haben ein gutes Gedächtnis. Bei flotter Gangart schaffte ich es zurück zu Geigers Haus in etwas mehr als einer halben Stunde. Es war niemand zu sehen. Kein Wagen auf der Straße, außer meinem eigenen, vor dem Nachbarhaus. Er wirkte so trostlos wie ein verlassener Hund. Ich fischte meine Flasche Roggen heraus und goss mir die Hälfte vom Rest durch die Gurgel und stieg ein, um mir eine Zigarette anzuzünden. Ich rauchte sie zur Hälfte, warf sie weg, stieg wieder aus und ging runter zu Geiger. Ich schloss die Tür auf und trat in die noch warme Dunkelheit und stand da in aller Ruhe auf den Boden tröpfelnd und dem Regen lauschend. Ich tastete nach einer Lampe und knipste sie an. Als erstes fiel mir auf, dass ein paar Seidenstickereien von der Wand verschwunden waren. Ich hatte sie nicht gezählt, aber die leeren Flächen braunen Gipses stachen nackt und unübersehbar hervor. Ich ging ein Stückchen weiter und machte noch eine Lampe an. Ich sah auf den Totempfahl. Vor ihm, am Saum des chinesischen Teppichs, war auf dem bloßen Boden ein weiterer Teppich ausgelegt. Vorhin war er noch nicht da. Dafür war vorhin Geigers Leiche da. Jetzt war Geigers Leiche weg. Ich war starr. Ich presste die Lippen gegen die Zähne und schielte nach dem Glasauge im Totenpfahl. Ich ging nochmals durch das Haus. Alles war genau so, wie es gewesen war. Geiger war weder in seinem Rüschenbett, noch darunter, noch in seinem Schrank. Er war nicht in der Küche und nicht im Bad. Blieb nur die verschlossene Tür rechts im Flur. Einer von Geigers Schlüsseln passte ins Schloss. Das Zimmer dahinter war interessant. Aber Geiger war nicht drin. Es war interessant, weil es so ganz anders war als Geigers Zimmer. Es war ein strenges, kahles Männerschlafzimmer mit Holzdielen, ein paar wollenen Brücken mit indianischem Muster, zwei harten Stühlen, einer Kommode aus dunkel gemasertem Holz mit Herrentoilettengarnitur und zwei schwarzen Kerzen in Messingleuchtern. Das Bett war schmal und schien hart und hatte eine braune Batikdecke. Das Zimmer war kalt. Ich schloss wieder ab, rieb den Griff mit meinem Taschentuch und ging zurück zum Totempfahl. Ich kniete nieder und schielte quer über den Teppichflur zur Haustür. Ich meinte, zwei parallel laufende Rillen in dieser Richtung zu sehen, so als ob Fersen darüber geschleift wären. Wer immer das auch getan hatte, sein Geschäft verstand er. Tote sind schwerer als einsame Herzen. Das Gesetz war es nicht. Die wären immer noch da und eben erst richtig warm geworden mit ihrer Kreide und ihren Schnüren und Kameras und Pülferchen und Groschenzigarren. Unübersehbar wären die da. Der Mörder war es auch nicht. Er war zu schnell verschwunden. Er musste das Mädchen gesehen haben. Er konnte nicht ahnen, dass sie zu sehr hinüber war, um ihn zu sehen. Er konnte über alle Berge sein. Ich wurde nicht schlau daraus, aber mir konnte es nur recht sein, wenn Geiger als verschwunden und nicht schlicht als ermordet gelten sollte. So ließ sich unter Umständen wenigstens klären, ob ich reden konnte, ohne Carmen Sternwood hineinzuziehen. Ich schloss wieder ab, stockte meinen Wagen wach und fuhr heim zu Dusche, trockenen Kleidern und später Atzungen. Danach saß ich in der Wohnung umher, trank zu viel heißen Toddy und versuchte den Code in Geigers blauem Indexbüchlein zu knacken. Klar wurde mir dabei nur, dass es sich um eine Liste von Namen und Adressen, vermutlich von Kunden, handelte. Es waren über 400. Das ergab schon ein hübsches Einkommen, ganz abgesehen von den kleinen Erpressungen, an denen gewiss kein Mangel war. Jeder Einzelne auf der Liste kam als Mörder in Frage. Die Polizei, die diesen Fall in die Hand bekam, tat mir jetzt schon leid. Voller Whisky und Enttäuschung ging ich ins Bett und träumte von einem Mann in blutiger Chinesenjacke, der ein nacktes Mädchen mit langen Jadeohrringen jagte, während ich hinter ihnen herrannte und sie mit leerer Kamera zu fotografieren versuchte. Der nächste Morgen war hell, klar und sonnig. Ich erwachte mit einem Scheuerlappen im Mund, trank zwei Tassen Kaffee und ging die Morgenzeitungen durch. Ich fand in keiner einen Hinweis auf Mr. Arthur Gwynn Geiger. Ich schüttelte die Beulen aus dem nassen Anzug, als das Telefon klingelte. Es war Bernie Oles, der Chefinspektor des Distriktanwalts, dem ich General Sternwood zu verdanken hatte. »Na, wie geht's unserem Jungen?« fing er an. Es klang nach einem Mann, der gut geschlafen und kaum Schulden hatte. »Mir brummt der Schädel«, sagte ich. »Tschüss«, er lachte zerstreut und seine Stimme war auf einmal ein Häppchen zu gleichgültig, zu hintertrieben, bullenhaft. »Schon bei General Sternwood gewesen?« »Mhm.« »Was für ihn erledigt?« »Zu viel Regen«, antwortete ich, wenn das eine Antwort war. »Eine Familie scheint's, der öfter was zustößt. Eben schaukelt ein großer Buick von ihnen in der Brandung, vom Fischpier von Lido.« Ich hielt den Hörer so fest, als wollte ich ihn zerquetschen. Ich hielt auch den Mund. »Tja«, sagte Oles herzlich, »eine nagelneue Buick-Limousine, die jetzt in Sand und Salzwasser vergammelt. Ach, fast hätte ich's vergessen. Es sitzt einer drin.« Ich ließ so langsam die Luft raus, dass sie mir an den Lippen hängen blieb. »Regan?« fragte ich. »Was? Wer?« »Oh, Sie meinen den ehemaligen Schnapsschmuggler, der sich die Ältere geangelt und geheiratet hat. Ich habe ihn nicht zu Gesicht bekommen. Was hätte der denn da draußen zu suchen?« »Machen Sie es nicht so spannend.« »Ich will gerade los und mal nachsehen. Wollen Sie mit?« »Ja.« »Dann mal los«, sagt er. »Ich bin in meinem Käfig.« Rasiert, angezogen und mit einem leichten Frühstück im Bauch war ich in einer knappen Stunde im Justizpalast. Ich fuhr zum 6. Stock rauf und ging den Korridor hinunter zu der Reihe kleiner Büros, in denen die Leute des Bezirksanwalts saßen. Das von Oles war nicht größer als die anderen, aber er hatte es ganz für sich allein. Auf seinem Schreibtisch war nichts weiter als ein Löscher, eine billige Schreibtischgarnitur, sein Hut und ein Fuß von ihm. Er war ein mittelgroßer, blonder Mann mit buschigen, weißen Augenbrauen, ruhigen Augen und gepflegten Zähnen. Er sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Mann von der Straße. Zufällig wusste ich, dass er 9 Mann umgelegt hatte, darunter 3, die ihn todsicher vor der Kimme hatten oder sich das zumindest einbildeten. Er stand auf und verstaute eine flache Blechschachtel mit Miniaturzigarren, die Intermezzo hießen, ließ einen in seinem Mund auf- und niederwippen und sah mich mit zurückgeworfenem Kopf über die Nasenspitze wegprüfend an. »Es ist nicht Regan«, sagt er. »Ich habe nachgeforscht. Regan ist ein großer Kerl, so groß wie Sie und noch was schwerer. Das hier ist ein Jüngelchen.« Ich sagte nichts. »Warum ist Regan getürmt?« fragte Oles. »Das möchten Sie doch wissen.« »Keine Spur«, sagte ich. Wenn so ein Bruder aus der Schnapsbranche in eine reiche Familie heiratet und dann seine schöne Dame samt ihren koscheren Millionen sitzen lässt, dann fange sogar ich an, nachdenklich zu werden. Oder meinen Sie, das sei ein Geheimnis? Mhm. Na schön, behalt's für dich, Junge. Schwamm drüber. Er kam hinter dem Schreibtisch vor, befühlte seine Taschen und langte nach seinem Hut. Ich bin nicht hinter Regan her, sagte ich. Er sicherte das Schloss an seiner Tür und wir gingen hinunter zum Behördenparkplatz und stiegen in eine kleine blaue Limousine. Wir fuhren den Sunset Boulevard hinaus und ließen ab und zu die Sirene heulen, wenn ein Rotlicht im Wege war. Es war ein frischer Morgen und eben genug Pep in der Luft, dass einem das Leben einfach und süß vorkommen konnte, wenn man nicht zu viel um die Ohren hatte. Das hatte ich aber. Auf der Küstenstraße waren es 30 Meilen bis Lido, die ersten 10 davon durch dichten Verkehr. Zum Schluss schlitterten wir vor einem Stockbogen in den Sand und ich holte meine Füße aus der Karosserie und wir stiegen aus. Ein langer Pier von weißen Pflöcken gesäumt erstreckte sich vom Torbogen ins Meer. Draußen, ganz am Ende, war eine Menschenansammlung und ein Beamter von der Motorradstreife stand unter dem Bogen und verwehrte noch mehr Leuten den Zugang zum Pier. Wagen parkten an beiden Seiten der Autostraße, die üblichen Leichenfletterer, Männchen wie Weibchen. Olds zeigte dem Streifenbeamten seine Marke und wir gingen hinaus auf den Pier und hinein in den starken Fischgestank, den auch die stürmische Regennacht nicht hatte wegspülen können. »Da ist er, auf dem Leichter dort«, sagte Olds und deutete mit seinem Zigärchen hin. Ein flacher, schwarzer Leichter mit einem Radkasten wie auf einem Schlepper drückte gegen das Pfahlwerk am Pierende. Etwas im morgendlichen Sonnenlicht Glitzerndes lag auf Deck mit Hebeketten noch drumherum. Ein großer, schwarzer Chromkreuzer. Der Hebearm war zurückgeschwenkt und ragte über Deck. Männer standen um den Wagen herum. Wir kletterten rutschige Stufen hinab an Bord. Olds begrüßte den Sheriff im grünen Khaki und einen Mann in Zivil. Die drei Männer der Leichter-Crew lehnten am Radkasten und kauten Tabak. Einer rieb sich das nasse Haar mit einem schmutzigen Badetuch, war wohl der Mann, der ins Wasser gestiegen war, um die Ketten dran zu machen. Wir sahen uns den Wagen an. Die vordere Stoßstange war verbogen, ein Scheinwerfer zertrümmert und der andere eingedrückt, aber das Glas war noch ganz. Die Kühlerverkleidung hatte eine große Delle und Lack und Nickel waren am ganzen Wagen zerkratzt. Die Polsterung war durchweicht und schwarz. Keiner der Reifen schien beschädigt. Der Fahrer klebte noch überm Lenkrad. Sein Kopf war unnatürlich von den Schultern abgewinkelt. Es war ein schlanker, dunkelhaariger Junge, der noch vor einer Weile gut ausgesehen hatte. Jetzt war sein Gesicht bläulich-weiß und seine Augen waren ein schwaches, trübes Schielen unter gesenkten Lidern und sein offener Mund war voll Sand. Links auf seiner Stirn war ein dunkler Fleck, der gegen das Weiß der Haut abstach. Olds trat zurück, machte ein Geräusch in seiner Gurgel und hielt ein Streichholz an sein Zigärchen. »Was war los?« Der Mann in Uniform zeigte auf die Leute, die sich am Pierende den Hals verrenkten. Einer von ihnen befingerte gerade eine Stelle, an der eine breite Lücke zwischen die weißen Flöcke gerissen war. Das gesplitterte Holz leuchtete gelb und rein wie eine frisch gespaltene Kiefer. »Da ist er durch. Muss ziemlich gekracht haben. Der Regen hier draußen hat früh aufgehört, so gegen 21 Uhr.« Das gesplitterte Holz ist innen ganz trocken. Es muss also nach dem Regen gewesen sein. Wasser war genug da, sonst wäre der Wagen vollends schrottreif. Also mindestens halbe Ebbe, denn sonst wäre er weiter abgetrieben. Und höchstens halbe Flut, sonst hätte es ihn gegen die Pfeiler gedrückt. Das hieße gegen 10 Uhr gestern Abend. Vielleicht auch 9:30, früher nicht. Als die Jungs heute Morgen zum Fischen runterkommen, sehen sie ihn im Wasser. Also schaffen wir den Leichter ran, um ihn rauszuhieven und finden einen Toten. Der Mann in Zivil scharrte mit seiner Schuhspitze auf den Brettern. Olds sah mich von der Seite an und quetschte sein Zigärchen wie eine Zigarette. »Betrunken?«, fragte er, ohne dass klar war, wen er meinte. Der Mann, der sich den Kopf geschrubbt hatte, kam rüber zur Reling und gab ein so lautes Räuspern von sich, dass jeder ihn ansah. »Hab Sand geschluckt«, sagte er und spuckte aus. »Nicht so viel wie unser jugendlicher Liebhaber hier, aber genug.« Der uniformierte Mann sagte, »Betrunken. Kann sein. So ganz allein im Regen rumzukurven, war eine Schnapsidee.« »Von wegen betrunken«, sagte der in Zivil. »Die Handbremse ist fest angezogen und über den Kopf hat er auch eins bekommen. Wenn Sie mich fragen, für mich ist das Mord.« Olds sah auf den Mann mit dem Handtuch. »Was sagst du, Kumpel?« Der Mann mit dem Handtuch guckte geschmeichelt. Er grinste. »Ich sage Selbstmord, Chef. Mich geht zwar nichts an, aber wo Sie mich schon fragen, ich sage Selbstmord. Erstens mal hat der Knabe eine schnurgerade Furche den Pier lang gepflügt. Seine Schleifspur ist fast die ganze Strecke klar auszumachen. Demnach war es nach dem Regen, wie es der Sheriff schon sagt. Dann rumst er hart und sauber über'n Pier und macht eine glatte Bauchlandung. Denn sonst hätte er sich doch ein paar Mal überschlagen. Also hatte er genug Zahn, um geradwegs durch die Pfosten zu scheuern. Mit der angezogenen Handbremse geht er schlecht. Das kann passiert sein, wie sich im Fallen seine Hand verkrampft hat. Und genauso das mit dem Kopf. Holt sagte, gute Augen hast du, Kumpel. Habt ihr ihn gefilzt? Fragte er den Sheriff. Der Sheriff blickte auf mich, dann auf die Leute am Radkasten. Dann also später, sagte Holz. Ein kleiner Mann mit Brille, müdem Gesicht und einer schwarzen Tasche kam die Stufen vom Pier herunter. Er suchte sich ein halbwegs sauberes Fleckchen auf Deck und stellte die Tasche ab. Dann nahm er seinen Hut ab und rieb sich den Nacken und starrte hinaus aufs Meer, als wüsste er nicht, wo er war und was er da sollte. Holz sagte, hier ist Ihr Kunde, Doktor. Gestern Abend vom Pier gekippt, zwischen 9 und 10 Uhr, mehr wissen wir nicht. Der kleine Mann sah sich mürrisch den toten Mann an. Er befühlte den Kopf, betrachtete den Fleck an der Schläfe, bewegte mit beiden Händen den Kopf, betastete die Rippen. Er hob eine schlaffe, tote Hand und stierte auf die Fingernägel. Er ließ sie fallen und sah zu, wie sie fiel. Er trat zurück und öffnete eine Tasche und holte einen Block mit Totenscheinformularen heraus und fing an, über einem Kohlepapier zu schreiben. Todesursache vermutlich Genickbruch, sagte er und schrieb. Das heißt, dass er nicht viel Wasser im Bauch haben kann. Das heißt, dass er draußen an der Luft jetzt ziemlich fix steif wird. Holt ihn lieber aus dem Wagen, bevor es ist. Später vergeht euch der Spaß. Olds nickte. Wie lange tot, Doktor? Keine Ahnung. Olds sah ihn scharf an und nahm das Zigarrchen aus dem Mund und sah das scharf an. Nett, Sie kennenzulernen, Doktor. Ein Leichenbeschauer, der mir sowas nicht innerhalb von 5 Minuten sagen kann, der reißt mich vom Stuhl. Der kleine Mann grinste sauer und steckte seinen Block in seine Tasche und klippte seinen Stift wieder an die Weste. Falls er gestern Abend was gegessen hat, werde ich es Ihnen sagen, wenn ich weiß, wann er gegessen hat. Aber nicht innerhalb von 5 Minuten. Wie kam er zu dem Fleck? Durch den Sturz? Der kleine Mann sah sich nochmals den Fleck an. Das glaube ich kaum. Die Wunde stammt von etwas Stumpfem und sie hat schon subkutan geblutet, als er noch lebte. Totschläger, hm? Sehr wahrscheinlich. Der kleine Mann von der Leichenbeschau nickte, griff sich seine Tasche von Deck und stieg wieder die Stufen zum Pier hinauf. Ein Krankenwagen parkte draußen vom Stockbogen rückwärts ein. Olds sah mich an und sagte, gehen wir. War die Fahrt kaum wert, was? Wir gingen über den Pier zurück und stiegen wieder in Olds blaue Limousine. Er buxierte sie zurück auf die Autostraße und fuhr Richtung Stadt auf der dreispurigen, vom Regen reingewaschenen Bahn, vorüber niedrig sich wellenden Hügeln von gelbweißem Sand mit rötlichen Moosstufungen. Seewärts kreisten ein paar Möwen und schossen nieder auf etwas in der Brandung, und eine Yacht weit draußen sah aus, als hinge sie im Himmel. Olds spannte mir sein Kinn entgegen und sagte, »Kennen Sie ihn?« »Klar, Sternwoods Chauffeur. Gestern habe ich ihn da draußen exakt diesen Wagen abwitschern sehen.« »Ich will Sie nicht ausquetschen, Marlowe. Sagen Sie mir nur eins. Hat Ihr Job etwas mit ihm zu tun?« »Nein, ich weiß nicht mal seinen Namen.« »Owen Taylor. Wieso ich das weiß? Das ist ein Ding.« Vor einem Jahr oder so hatten wir ihn wegen einer Entführungsgeschichte eingebuchtet. Hat wohl das scharfe Sternwood-Mädchen, die Junge, nach Yuma hinübergekarrt. Die Schwester ist hinter ihnen her und hat sie zurückgeholt und Owen einlochen lassen. Tags darauf geht sie zum Bezirksanwalt und lässt ihn den Jungen wieder beim Bundesankläger rausboxen. Sie sagt, der Junge hätte ihre Schwester heiraten wollen und das sicher auch getan, nur die Schwester sah das nicht so recht. Alles, was die wollte, war ein Zug durch die Bars und ein Fass aufmachen. Also lassen wir den Jungen laufen. Und laus mich der Affe, die stellen ihn prompt wieder ein. Eine Weile später kommt dann aus Washington der Routinebericht mit den Fingerabdrücken. Und er hat eine Vorstrafe in Indiana. Versuchter Überfall, vor 6 Jahren. Er ist mit 6 Monaten davongekommen, in genau dem Kreisgefängnis, aus dem Dillinger ausgebrochen ist. Wir benachrichtigen die Sternwoods und die behalten ihn trotzdem. Wie winnen Sie das? Scheint eine irre Familie zu sein, sagte ich. Wissen Sie schon von gestern Abend? Nein. Ich muss jetzt hinauf zu Ihnen. Halten Sie den alten Herrn raus, wenn's geht. Warum? Er hat Kummer genug und ist krank. Sie denken an Regan. Ich murrte. Ich sage Ihnen, ich weiß nichts von Regan. Ich suche Regan nicht. Regan hat meines Wissens keinem was getan. Holz sagte, oh, und starrte nachdenklich aufs Meer, und der Wagen kam fast von der Straße ab. Während der restlichen Fahrt zurück zur Stadt sprach er kaum ein Wort. Er setzte mich in Hollywood beim chinesischen Theater ab und wendete wieder nach Westen Richtung Alta Brea Crescent. Ich aß in einer Snackbar zu Mittag und sah in einer Nachmittagszeitung und konnte nichts über Geiger darin finden. Nach dem Mittagessen ging ich ostwärts auf dem Boulevard, um mir nochmal Geigers Laden anzusehen. Der schlanke, schwarzäugige Kreditjuwelier stand in seiner Eingangstür in derselben Haltung wie am Nachmittag zuvor. Er bedachte mich mit demselben wissenden Blick, als ich hineinging. Auch der Laden war noch derselbe. Dieselbe Lampe schien auf den kleinen Schreibtisch in der Ecke und dieselbe Aschblonde im selben wildlederartigen schwarzen Kleid stand dahinter auf und kam mit demselben zögernden Lächeln im Gesicht auf mich zu. »Was darf...« sagte sie und brach ab. Ihre silbernen Nägel zupften an ihre Hüfte. Ihr Lächeln wirkte ein Quäntchen verkrampft. Es war überhaupt kein Lächeln. Es war eine Grimasse. Sie meinte nur, es wäre ein Lächeln. »Da wäre ich wieder«, sagte ich aufgeräumt und schwenkte meine Zigarette. »Mr. Geiger heute da?« »Ich fürchte, nein.« »Nein, leider nicht. Warten Sie, Sie wollten...« Ich nahm meine dunkle Brille ab und beklopfte damit sachte die Innenfläche meines linken Handgelenks. Wenn einer mit 180 Pfund wie ein Schwuli aussehen konnte, dann schaffte ich das bestens. »Das mit den Erstausgaben war nur ein Vorwand«, wisperte ich. »Ich muss vorsichtig sein. Ich habe was, was er sucht. Etwas, nachdem er schon lange gesucht hat.« Die silbernen Fingernägel tasteten an blondem Haar über einem jettgeschmückten Öhrchen. »Oh, ein Händler«, sagte sie. »Nun, vielleicht schauen Sie morgen vorbei.« »Ich nehme an, morgen wird er hier sein.« »Lassen Sie dem Mädchen«, sagte ich. »Ich bin auch im Geschäft.« Ihre Augen verengten sich, bis sie nur noch ein schwaches, grünliches Glimmern waren, wie ein ferner Waldtümpel im Schatten von Bäumen. Ihre Finger krallten sich in ihre Handteller. Sie starrte mich an und vergaß zu atmen. »Ist er krank? Können Sie ihm hinauffahren?«, sagte ich ungeduldig. »Ewig kann ich nicht warten.« »Sie,« quetschte es in ihrer Gurgel. »Ich dachte schon, sie würde auf die Nase fallen.« Sie zitterte am ganzen Leib und ihr Gesicht ging in Stücke wie eine Hochzeitstorte. Sie fügte es allmählich wieder zusammen, so als höbe sie ein schweres Gewicht, und zwar allein durch pure Willenskraft. Das Lächeln kehrte mit einem paar schief gebogener Mundwinkel zurück. »Nein«, sagte sie, »nein, er ist verreist. Das hätte keinen Sinn. Könnten Sie nicht morgen vorbeikommen?« Ich machte schon den Mund auf, um etwas zu sagen, als die Tür in der Trennwand einen Fuß breit aufging. Der große, dunkle, hübsche Junge in der Weste sah heraus, bleich und schmallippig. Er blickte mich und machte schnell die Tür wieder zu, aber nicht, bevor ich hinter ihm auf dem Fußboden eine Menge Holzkisten mit Papier ausgelegt und lose mit Büchern gefüllt gesehen hatte. Ein Mann in sehr neuen Overalls war mit ihnen zugange. Ein Teil von Geigers Lager wurde geräumt. Als sich die Tür schloss, setzte ich meine dunkle Brille wieder auf und tippte an meinen Hut. »Morgen also. Ich würde Ihnen gern meine Karte dalassen, aber Sie wissen ja, wie es ist.« »Ja... ich weiß, wie es ist.« Sie zitterte noch ein bisschen und machte ein schwach saugendes Geräusch mit ihren grellen Lippen. Ich ging aus dem Laden und nach Westen, auf dem Boulevard zur Ecke und nördlich die Straße lang zum Gässchen, das hinter den Läden verlief. Ein kleiner schwarzer Lastwagen mit Drahtnetzaufbau und ohne Beschriftung parkte rückwärts hinter Geigers Laden. Der Mann in den sehr neuen Overalls hiefte gerade eine Kiste auf die Ladeklappe. Ich ging zum Boulevard zurück und Geigers Nachbarblock entlang und sah ein Taxi, das bei einem Hydranten parkte. Ein Junge mit frischem Backen las hinter seinem Lenkrad in einem Horrormagazin. Ich lehnte mich hinein und zeigte ihm einen Dollar. »Kleine Hatz?« Er studierte mich. »Bulle?« »Privatdetektiv.« Er grinste. »Mein Bier, Jack.« Er knallte das Magazin über seinen Rückspiegel und ich stieg in die Taxe. Wir fuhren um den Block und hielten gegenüber von Geigers Gässchen, wieder vor einem Hydranten. Es waren ein rundes Dutzend Kisten auf dem Lastwagen, als der Mann in Overalls die Drahtnetztüren schloss und die Ladeklappe hochhakte und sich hinters Steuer setzte. »Hinterher«, sagte ich zu meinem Fahrer. Der Mann in Overalls ließ seinen Motor aufjaulen, warf einen Blick das Gässchen rauf und runter und fuhr schnell in die andere Richtung davon. Er bog links aus der Gasse. Wir desgleichen. Ich hatte den Lastwagen im Blickfeld, wie er ostwärts in die Franklin einbog, und drängte meinen Fahrer ein bisschen aufzuholen. Er wollte oder konnte nicht. Ich sah den Laster zwei Blocks weiter, als wir zur Franklin kamen. Wir hatten ihn in Sicht bis zur Vine und über die Vine weg und den ganzen Weg bis zur Western hinaus. Hinter der Western sahen wir ihn noch zweimal. Es war eine Menge Verkehr und der Junge mit dem frischen Backen hing zu weit zurück. Das sagte ich ihm auch ganz unverblümt, als der Laster, nun weit vor uns, wieder nach Norden abbog. Die Straße, wo er einbog, hieß Brittany Place. Als wir vor Brittany Place anlangten, war der Laster verschwunden. Der Junge mit den frischen Backen machte mir tröstende Geräusche durch die Scheibe und wir fuhren bei 4 Meilen pro Stunde bergan und fahndeten nach einem Lastwagen hinter Büschen. 2 Blocks weiter oben bog Brittany Place nach Osten und mündete in Randall Place, und zwar mit einer Insel, auf der ein weißes Apartmenthaus stand, mit Front nach Randall Place und der Tiefgarageneinfahrt nach Brittany. An der fuhren wir gerade vorbei und der Junge mit den frischen Backen meinte noch, dass der Laster doch gar nicht so weit sein könnte, als ich durch den Torbogen der Garage blickte und ihn hinten im Dustern mit abermals offenen Rücktüren stehen sah. Wir fuhren vor das Apartmenthaus und ich stieg aus. Niemand war in der Halle zu sehen. Kein Klappenschrank. Ein Holztisch war in die Wand geschoben. Daneben hingen Reihen goldfarbener Briefkästen. Ich sah mir die Namen an. Ein gewisser Joseph Brody hatte Apartment 405. Ein gewisser Joe Brody hatte von General Sternwood $5,000 bekommen, damit er nicht mehr mit Carmen, stattdessen mit einer anderen Kleinen umhertollte. Es konnte derselbe Joe Brody sein. Ich hätte fast darauf gewettet. Ich ging um einen Wandknick zum Fuß einer Fliesentreppe und zum Schacht eines automatischen Aufzugs. Das Aufzugsdach war auf gleicher Höhe mit dem Fußboden. Neben dem Schacht war eine Tür mit der Aufschrift Garage. Ich machte sie auf und stieg enge Stufen hinab in den Keller. Der automatische Aufzug stand offen und der Mann in neuen Overalls war heftig am Schnaufen, während er schwere Kisten hineinwuchtete. Ich stellte mich neben ihn und steckte mir eine Zigarette an und sah ihm zu. Das passte ihm gar nicht. Nach einer Weile sagte ich, Obacht mit dem Gewicht, Kumpel. Er ist nur auf eine halbe Tonne zugelassen. Wo geht denn das Zeug hin? Brody, 405, sagte er. Verwalter? Genau. Habt ihr eine Bank ausgeraubt? Er stierte mich mit blassen, gerenderten Augen an. Bücher, knurrte er. 100 Pfund die Kiste, wenn's reicht, wo ich gerade meine 75 hochkriege. Also Obacht mit dem Gewicht, sagte ich. Er zwängte sich mit 6 Kisten in den Aufzug und schloss die Türen. Ich ging wieder die Stufen zur Halle hinauf und hinaus auf die Straße, und das Taxi brachte mich wieder hinunter zur Stadt vor mein Bürohaus. Ich gab dem Jungen mit den frischen Backen zu viel Geld, und er gab mir eine zerfledderte Geschäftskarte, die ich ausnahmsweise einmal nicht in den sandgefüllten Tonkrug neben der Bank am Fahrstuhl warf. Ich hatte 1,5 Zimmer im 6. Stock nach hinten. Das halbe Zimmer war ein abgeteiltes Büro, sodass das 2 Empfangsräume ergab. Mein Name stand an der Tür des Empfangsraumes, sonst nichts. Diese Tür schloss ich nie ab für den Fall, dass ein Klient kam und dieser Klient vielleicht Platz nehmen und warten wollte. Ein solcher Klient war da.